Ja, seit ich dieses Lied vor ich weiß nicht, noch gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre ist es her, zum ersten Mal gesungen habe, habe ich das gleich irgendwie ins Herz geschlossen, weil es ja ein schöner Inhalt, finde ich, weil er Gottes unverbrüchliche Treue und Liebe zu uns, finde ich, so gut ausdrückt. Nicht so, dass Gott so viel an uns liegt, weil wir so toll sind, weil wir sowas Besonderes sind, weil Gott sich freuen könnte, uns zu Kollegen zu haben oder so, sondern weil wir da merken, Gott kennt uns. Er kennt unsere Schwäche. Er weiß, was in unserem Herzen eigentlich abläuft, unsere Unvollkommenheit. Und trotzdem liebt er uns. Das ist ja die fantastische Botschaft, die wir in der Bibel finden. Und er geht uns nach und ist immer wieder bereit zu vergeben. Und ich glaube, ohne das, ohne diese Botschaft, die in diesem Lied so gut ausgedrückt wird, könnten wir unser Christsein gleich abschreiben, könnten wir aufgeben dabei, wahrscheinlich die meisten von uns. Das finde ich ja schön, so wie das in diesem Lied ausgedrückt wird. Etwas von unserem Auftrag, den Gott uns gibt, das, wie wir leben sollten als Christen, wollen wir auch heute Abend besprechen. Ich habe zwei Texte ausgewählt, die wir uns anschauen wollen, die beide aus dem Lukas-Evangelium sind, wie zu erwarten, und die sich beide mit demselben Thema beschäftigen. Es geht nämlich um den Auftrag der Jünger Jesu, Mission zu betreiben. Von daher, das passt ja gut zu unserem Missionsspot, den wir gerade gehabt haben, dem Einblick in die Mission, sodass wir jetzt alle in den Chat gerufen werden. Naja, manche mögen sich dabei schon denken, lieber nicht mit den Amöben und Pilzen und Bakterien und was da noch alles herumfleucht und kriecht. Das muss auch nicht unbedingt sein. Nein, der Ruf Jesu in die Nachfolge, in die Mission, heißt nicht unbedingt in den Chat, sondern heißt vielleicht nach Massenbach, vielleicht nach Stuttgart, vielleicht nach Lemgo-Brake oder sonst wohin. Denn Zeugen Jesu sollen wir an jedem Ort sein, an den Gott uns momentan gerufen hat. Und die beiden Texte, die ich lesen will und die wir uns etwas näher anschauen wollen, die sind einmal im Kapitel 9. Kapitel 9, Verse 1 bis 6, da werden von Jesus die 12 Jünger ausgesandt. Die 12 Jünger, die wir ja auch namentlich in der Bibel kennen. Und dann haben wir im Kapitel 10, Verse 1 bis 12 und dann 17 bis 24, die Aussendung der 70 Jünger. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, wenn er das nicht schon mal häufiger gelesen hat, 70 Jünger, was sind denn das für welche? Welche, wie gibt es die? Die sind nicht mit Namen erwähnt in der Bibel. Aber wir finden nur hier im Lukas-Evangelium diese Schar der 70 Jünger erwähnt, aber scheinbar gab es da einen größeren Kreis von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die ihm dienen wollten und die dann auch Mission betrieben haben. Und für beide, sowohl für diese 12 als auch für die 70, gibt es ganz ähnliche Aufträge. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus uns als seinen Jüngern heute ebenfalls ähnliche Aufträge gibt. Ich sage mal ähnlich, weil einige Details, die wir hier drin finden, sicherlich in erster Linie für die damalige Zeit galten. Ich lese also zuerst einmal den Text aus Lukas 9, Verse 1 bis 6. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Taschen, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt und von da zieht weiter. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Kurzer Auftrag hier an die 12 Jünger. Die 12 Jünger sollen das Kommen Jesu in diese Städte möglicherweise vorbereiten. Möglicherweise ist es auch so, dass Jesus nicht in jedes Dorf hineinkommt in der Zeit, die er sich hier für Galiläa Zeit genommen hat. Denn ich habe ja ganz in der ersten Stunde gesagt, die ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigen sich mit Jesu Wirksamkeit im Norden Israels, also in Galiläa. Hier ist er noch unterwegs und da reisen die 12 Jünger hin. Das hier ist nicht der Missionsauftrag, so wie wir ihn am Ende des Matthäus-Evangeliums lesen. Denn hier geht es um eine zeitlich befristete Aussendung. Sie kommen nachher wieder zurück und wir lesen ja, dass sie wenig später mit Jesus wieder unterwegs sind und mit ihm leben. deshalb auch manche verschärften Bedingungen, unter denen sie unterwegs sind. Er will, dass sie sich nicht mit belasten, mit überflüssiger Gepäck, weil sie nur kurzzeitig unterwegs sind. So sind manche der Angaben und Aufträge, die wir hier lesen, nicht Bedingungen für Mission generell, sondern sind hier besondere Hinweise für diese besondere Situation. Auf der anderen Seite gibt es Grundzüge, die für jede Art und Weise der Mission gelten. Nach jüdischem Brauch war es so gewesen, dass der Bote, der ausgesandt worden ist, gleichzeitig die Autorität hatte der Person, die ihn ausgesandt hatte. Also das heißt, wenn jemand einen Bevollmächtigten losgeschickt hat, für seine Arbeiter zu sorgen und ihnen irgendwelche Aufträge zu geben, dann galt dieses Wort des Boten oder des Verwalters genauso viel wie das Wort des Herrn selbst, denn man ging davon aus, dass er nur das weitergab. Und so ähnlich sprechen hier die Jünger an der Stelle Jesu. Das heißt, wenn wir von der Vollmacht lesen, der Kraft und der Vollmacht, dann ist es die Kraft und die Vollmacht Jesu. Es ist nicht so, dass die Jünger frei darüber verfügen konnten, sondern sie können nur das tun, wozu Gott ihnen die Kraft gibt, was Gott will. Denn sie handeln hier nur in der Auftrag Gottes, beziehungsweise in dem Auftrag Jesu. Jesus gibt ihnen zwei Aufträge durch diese Kraft, durch die Vollmacht, die er hat. Und zwar einerseits zu heilen und Dämonen auszutreiben und das Reich Gottes zu verkündigen. Also wir können sagen, Zeichen und Wunder zu bewirken und die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen, zum Glauben zu rufen, zur Bekehrung zu rufen. Beides gehört hier zusammen. Und jetzt könnten wir uns natürlich die Frage stellen, gehört auch für uns heute beides zusammen? Und das müssen wir sagen, so unmittelbar finden wir das eigentlich nicht. Das liegt auch daran, dass diese Bevollmächtigung, alle Dämonen auszutreiben und Heilungen vorzunehmen, für die Jünger hier ja nur kurzzeitig gegeben wird. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass da und dort Kranke gesund geworden sind, dass für sie gebetet worden ist, dass sogar Tote lebendig geworden sind. Denken wir dort nach der langen Predigt, wo derjenige aus dem Fenster kippt und dann tot ist und wieder zum Leben erweckt wird. Auch das gibt es, aber wenn wir einmal die Missionsreisen des Apostel Paulus anschauen oder wenn wir auch die Briefe des Apostel Paulus anschauen, dann scheinen da diese Wunder und Heilungen eher gelegentlich ab und zu vorgekommen zu sein. Die Hauptaufgabe sah Paulus und sah auch Petrus in der Verkündigung des Evangeliums. Denn hier wird der starke Wert auf die Heilungen und die Dämonenaustreibungen gelegt, weil sie ja ein Kennzeichen der Messianität Jesu sind. Und die Jünger stehen hier an der Stelle Jesu. Wir erinnern uns daran, dass die Jünger des Johannes zu Jesus kommen und fragen, woher wissen wir denn, dass du der Messias bist? Und Jesu Antwort darauf ist, was ist die Antwort Jesu? Genau, ja, also ist euch, ich merke schon, ihr wisst das, ist euch im Sinn. Blinde werden sehend, Lahme werden gehend, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das sind die Zeichen, die im Alten Testament vorhergesagt werden, wenn Gott seinen Messias schicken wird. Und deshalb sind nie in der Weltgeschichte, weder vorher noch nachher, werden gehäuft so viele Menschen übernatürlich geheilt und geschehen so viele übernatürliche Dämonenaustreibungen wie zur Zeit Jesu. Manche Leute, die lesen das ja auch in den Evangelien und die sagen, das kann doch gar nicht so sein, denn heute werden auch nicht so viele Leute gesund, nur weil man gerade betet. Das ist richtig. Aber wir müssen auch sehen, das begrenzt sich ja lediglich auf die irdische Wirksamkeit Jesu. Während dieser drei oder dreieinhalb Jahre seiner irdischen Wirksamkeit hier auf der Erde, da geschehen so viel Wunder, und zwar um Gott zu verherrlichen. Und weder nachher noch vorher geschieht dasselbe. Würde das nachher und vorher in gleicher Intensität geschehen, dann müsste man ja fragen, was ist das Besondere an der Sache Jesu? Wenn jetzt ein Mose genauso viel Wunder getan hätte wie Jesus und Elia auch und Malachi auch und Jesaja und Jeremia auch, was wäre das Besondere Jesu? Da wäre kein besonderes Zeichen, was hier vorher gesagt worden ist. Ebenfalls würde jeder der Jünger dasselbe tun, wäre dieser Zeichencharakter verloren. Und hier merken wir, stehen die Jünger an der Stelle Jesu kurzzeitig und bekommen diese besondere Vollmacht mitgeteilt. Es ist eine Machtdemonstration, die zeigen will, jetzt ist die Heilsgeschichte an ihrem Höhepunkt angelangt. Jetzt ist Gott gegenwärtig, jetzt wird das Grunddilemma des Menschen, nämlich der Sündenfall, gelöst. Und das steht ja bevor, da wo Jesus stirbt und wieder aufersteht. Zeichen und Wunder sagen diesen Messias vorher. Es wird dann auch noch gesagt, und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg und so weiter. Wir finden auch noch in der Parallelstelle, ich denke, es ist im Matthäus-Evangelium, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr es geben. Und das soll darauf hindeuten, hier sollt ihr keinen materiellen Gewinn davon haben. Also das, was ich euch gegeben habe, das gebt so weiter. Es soll nicht dafür ausgeschlachtet werden, dass ihr irgendwelche Anerkennung oder Geld oder sonst etwas dafür habt. Das ist natürlich, glaube ich, auch generell für uns heute eine Herausforderung in der Gemeinde. Auch wir sollten sehen, dass wir nicht mit dem Evangelium an sich versuchen, Geld zu verdienen. Zu sagen, ich vergebe dir die Sünden, wenn du mir vorher 100 Euro gibst oder so. Eine Art modernen Ablasshandel, dem soll das wehren. Sie sollen auch nicht von dem sie einen Dämon austreiben, jetzt nur dem Dämon austreiben, der genügend Geld hat und das bezahlt. So soll es nicht sein. Dass es hinterher so ist, ist, dass die Jünger ja auch finanzielle Unterstützung bekommen oder Paulus, die sammelt für die Gemeinde in Jerusalem, die notleidend ist, das ist eine andere Frage. Aber hier bekommen sie es nicht dafür, dass sie predigen oder dafür, dass sie die Dämonen austreiben, sondern sie bekommen es für den Dienst, den sie für die Gemeinde machen. Also das ist noch ein bisschen auf einer anderen Ebene. Und da lesen wir eben, das Reich Gottes zu verkündigen. Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes auf der Erde und natürlich die anbrechende Herrschaft Gottes in der Zukunft. Auf diese beiden Aspekte bezieht sich das. Wir sehen ja auch in der Verkündigung Jesu, dass von dem Reich Gottes verschiedene Aussagen gemacht werden. Einerseits verkündigt Johannes der Täufer, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, also das ist jetzt scheinbar da. Und dann haben wir andere Gleichnisse, die sprechen von dem Reich Gottes als etwas, was in der Zukunft anbricht oder was in der Zukunft da ist. Und manchmal wird das unter Reich Gottes einfach zusammengefasst. Das ist nicht unbedingt ein Gegensatz in der Verkündigung Jesu, sondern wir müssen davon ausgehen, das Reich Gottes beginnt da, wo Jesus auftritt und wo Jesus Vergebung der Sünden verkündigt. Aber es ist in der Fülle erst da, bricht es an, wo Jesus das zweite Mal wiederkommt und sein Reich hier auf der Erde aufrichtet. Da ist in der Fülle da. Also das Reich Gottes hat schon begonnen und ist schon da, wo ein Mensch sich Gott unterordnet und seinen Geboten entsprechend lebt. Aber es wird in der Fülle erst da sein, wenn Jesus auf die Erde kommt und seine Herrschaft aufbaut. Dann haben wir hier ein paar detaillierte Angaben. Nehmt weder Stäbe, noch Tasche, noch Brot, noch Geld mit und auch keine zwei Hemden. Hier finden wir möglicherweise einen Widerspruch zu den anderen Evangelien. Zumindest gibt es einige Theologen, die das so festgestellt zu haben meinen. So wird im Matthäus-Evangelium beispielsweise gesagt, sie sollen keine Stäbe mitnehmen. Im Markus-Evangelium steht, sie sollen nur einen Stab mitnehmen und Sandalen. Und im Matthäus- und Lukas-Evangelium, wie hier steht, dass sie keine Sandalen mitnehmen sollen. Also hier wird ja von Taschen, Brot, ich meine, hier werden doch auch noch die Sandalen genannt, nicht? Nein, dann ist das nur im Matthäus-Evangelium mit den Sandalen. Ja, jedenfalls da so und keine Sandalen. Wie ist das jetzt? Was ist damit gemeint? Wir könnten das jetzt sogar, also erstmal diese Frage zu lösen. Ich glaube, dass damit gemeint ist, in den anderen Evangelien, sie sollen keine Reserve-Sandalen mitnehmen. So ähnlich wie hier ja zusätzlich erwähnt wird, kein zweites Hemd. Also das eine Hemd ist in Ordnung, die Sandalen, die du an den Füßen hast, auch, denn die gehörten damals zur normalen Bekleidung. Hätte Jesus gefordert, sie sollten sie ausziehen, hätten sie etwas Unnormales tun sollen, sie hatten die ganze Zeit mit Sandalen gelaufen. Nur was hier, glaube ich, vorbeugend gesagt wird, sie sollen sich nicht mit zusätzlichem Gepäck beschweren. Deshalb, auch bei dem Stab, da könnten wir sagen, was hat das mit dem Stab auf sich? Ja, normalerweise brauchte man damals in Israel einen Stab, den hat man zum Wandern benutzt. Aber nicht nur zum Wandern, sondern auch zum Verteidigen gegen wilde Tiere. Wir finden das gegen Bären, gegen Löwen, gegen andere wilde Tiere, hat man sich da verteidigt. Der Hirte hat das gebraucht, um seine Schäfchen zusammenzutreiben. Also der Stab war normalerweise eine normale Ausrüstung des Wanderers. Und ich habe den Eindruck, dass hier auch gegen den zweiten Stab gesprochen ist. So wie das im Markus-Evangelium auch gesagt wird. Eben nicht einen, also nicht zwei, sondern nur einen. Also dass hier gegen zusätzliche behindernde oder belastende Ausrüstung gesprochen wird. Und ich glaube, dass diese generelle Aussage auch die ist, die für heute noch gilt. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier eine Aussage gemacht wird, wo wir sagen müssen, der heutige Missionar, nicht also sagen wir der Familie Pool, wie haben wir da noch gehört, für die nächsten 4 Jahre Zahnpasta mitnehmen, das geht nicht, Zahnpasta ist hier nicht erwähnt. Ihr dürft also keine Schuhe, kein Stab, kein Brot, kein Geld, gar nichts mitnehmen. Nein, das gilt hier für diese kurzzeitige Aussendung, die wahrscheinlich nicht lange unterwegs gewesen waren, dieser 12 Jünger. Nachher erwähnt Jesus so etwas bei den 12 Jüngern nicht wieder. Auch bei dem Missionsauftrag in dem Ende des Matthäus-Evangeliums finden wir diese Angaben nicht wieder. Also müssen wir davon ausgehen, es gilt für diese Situation, aber es soll uns allgemein herausfordern, darüber hinaus uns nicht mit Dingen zu belasten, die uns hindern, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, auszuführen, ohne jetzt diese einzelnen Details, die auf diese spezielle Situation gemünzt sind, durchgehen zu müssen. Wir finden das hier auch bei einigen anderen Personen des Alten und Neuen Testaments, die sich nicht an materielle Dinge gebunden haben. Denken wir zum Beispiel an Johannes den Täufer. Von dem wird uns gesagt, der hatte weder eine feste Unterkunft, noch hatte er irgendwelche Kleider, also kostbare Kleider gehabt, nur so ein heerendes Gewand, Nahrung, das, was man in der Wüste halt gerade fand. Also auch da verzichten auf materielle, äußere Dinge, um dem Auftrag Gottes möglichst effektiv nachgehen zu können, das ihn wenig daran behindert. Und tatsächlich werden das ja alle von uns erleben, umso mehr Eigentum wir haben, umso mehr Besitz wir haben, umso mehr werden wir gehindert, diesem Auftrag nachzugehen. Das muss jetzt nicht heißen, also leben wir ab morgen alle auf der Parkbank, dann können wir das am besten tun. Das wäre jetzt vielleicht ein etwas provokatives Extrem. Aber tatsächlich ist es ja so. Nehmen wir nur mal als Beispiel, du hast ein Haus. Das kostet dir viel zusätzliche Arbeit. Erst einmal die Sorge, die du möglicherweise dabei hast, das Geld, was du da hinein investieren musst, und dann fängt das an mit Instandhaltung, Reparaturen und all solchen Sachen. Nicht? Das ist tatsächlich zusätzliche Belastung. Und da müssen wir immer sehen, dass wir uns nicht zu sehr belasten. Oder meinetwegen hast du zwei Autos, ja, dann musst du zweimal reparieren. Zweimal zum TÜV, zweimal Inspektion machen, zweimal dies oder dreimal halt, nicht mit drei Autos. Oder, also das heißt tatsächlich, umso mehr Sachen du hast, umso mehr kann es dich binden. Es tut es ein Stück weit, aber je nachdem, wie viel du da hinein investiert, kann es das tun und kann uns abhalten von Aufträgen, die wir sonst bei Gott ausführen sollen. Ich denke, keine Aufforderung zu generellem Besitzverzicht. Das wird auch an anderen Stellen nicht gesagt. Und manche gehen hier vielleicht, die kommt das Beispiel in den Kopf mit Anfang der Apostelgeschichte, wo allen alles gehörte. Aber das hat ja hinterher gescheitert. Nicht? Deshalb musste Paulus ja unter anderem sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, weil die hatten gedacht, Jesus kommt jetzt ein paar Wochen später wieder. Also wir brauchen nicht arbeiten. Und jetzt verkaufen wir alles, was wir haben und essen und trinken davon. Und irgendwann war das alles weg. Dann hatte die Gemeinde gar nichts mehr. Und das wird ja uns nirgends als Vorbild dargestellt, dass wir das so machen sollen. Auch keine andere Gemeinde praktizierte das so. Sondern da ist eher das als Ausdruck dieser Hoffnung, Jesus kommt bald wieder und der brüderlichen Teilens untereinander. Das ja. Aber nicht dieser, wir verkaufen alles und leben davon, Mentalität. Auf der anderen Seite, jeder von uns muss sich selbst überprüfen, wo sind möglicherweise zusätzliche oder auch überflüssige Dinge, die uns hindern können, daran Jesu Auftrag nachzugehen, weil sie uns einfach Geld, Energie, Sorgen, Zeit auffressen. Dann als nächstes, und wo ihr in ein Haus eintretet, da bleibt und zieht von da weiter. Hier soll soll uns darauf hingewiesen werden, wenn ihr im Haus austretet und die Leute wollen das hören, dann sucht nicht lange umher, dass ihr in irgendein anderes Haus geht. Auch hier ein Hinweis, es gibt einen dringenden Auftrag und nach Möglichkeit verschleudert eure Zeit nicht mit überflüssigen Dingen. Denn man könnte jetzt sagen, also dieses Haus, das gefällt mir nicht ganz gut, meinetwegen irgendwo im Tschad, da sind jetzt die Spinnen, die da herumkriechen, ich gehe jetzt gerne in ein anderes Haus. Aber für diesen Auftrag, den sie hier haben, da sollen die Jünger nicht auf solche äußerlichen Dinge sehen, sondern sollen, bleib da, wo du reingekommen bist in dem Haus, wenn die Leute was hören wollen, verkündige denen das und dann kannst du später von dort aus weiterziehen. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, der geht fort aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen und zum Zeugnis gegen sie. Die Jünger sollen hier, weil ihr Auftrag dringend ist, nicht lange Zeit an einer Stelle Missionsarbeit betreiben. Paulus tut das ja später. Er ist häufig mehrere Jahre in Städten. Und auch zu Leuten, die sich nicht direkt bekehren wollen, da bleibt er längere Zeit. Hier ist es ein bisschen anders, weil hier ist ein kurzzeitiger Auftrag. Es bleibt wenig Zeitraum übrig. Wenn sie das nicht hören wollen, dann geht weg. Die Leute haben mitbekommen, was ihnen gesagt werden soll. Jetzt haben sie ihre eigene Verantwortung dafür, dass sie dem nicht nachgefolgt sind oder dem nicht Vertrauen geschenkt haben. Das, was wir hierbei auch noch sehen, ist dieses Bild den Staub von den Füßen zu schütteln. Wir können sagen, das passiert heute, zumindest in Deutschland kaum, weil die meisten Straßen sind nicht so staubig. Wir fahren dann auch eher mit dem Auto, als dass wir zu Fuß gehen. Also was soll dieses Bild, was sollen wir da tun? Nun, das ist ein Bild aus dem alten Israel. Und das erst einmal war es tatsächlich so, dass die Steine, die Straßen damals nicht geteert waren und sie dann über staubige Pisten marschiert sind, sodass man schmutzige Füße hatte. Wir erinnern uns vielleicht auch an das Beispiel Jesu, wo er vom Pharisäer eingeladen worden ist und dann die Sünderin kommt und mit ihren Tränen die Füße Jesu netzt und hinterher trocknet. Und dann sagt er, Jesus, du hast mir nicht, als ich gekommen bin, die Füße gewaschen. Eben dieses Füße waschen war damals nicht nur ein Zeichen der Demut, so wie wir das heute verstehen, sondern war eine hygienische Liebestat, eine hygienische Notwendigkeit, weil man normalerweise, wenn man den Tag unterwegs gewesen war, vollkommen verstaubt und verschmutzt gewesen ist. Hier handelt es sich aber nicht um eine normale Reinigung der Füße, sondern hier schreibt er gegen sie. Also du sollst die Füße ausschütteln zum Zeugnis gegen sie. Das soll so viel heißen wie, wir nehmen von euch nichts mit. Ihr müsst nicht die Einbildung haben, dass ihr uns irgendwas Gutes getan hättet. Ihr könntet euch das vor Ort auch nicht anrechnen, etwas Gutes zu tun. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der dahinter steht, ist, man wollte damals in Israel, gab es die Sitte, wenn jemand in heidnischem Gebiet war, also beispielsweise bei den Samaritanern oder bei den Römern und kam zurück nach Israel, dann schüttelte der vorher seine Füße auch ab, und zwar um das heilige Land Israel nicht mit dem Schmutz von dem anderen heidnischen Land zu besudeln. Diese selbe Sitte gab es auch, wenn man in den Tempel gekommen ist, weil der Tempel galt als so rein, dass man, bevor man in den Tempel kam, noch einmal die Füße abschüttelte, um den Staub zu reinigen, weil für den heiligen Boden des Tempels selbst der Staub Israels, was ja schon heiliges Land war in den Augen der Juden, unwürdig gewesen ist. Und hierhinter steckt also auch noch ein bisschen dieser Gedanke, nicht nur, wir wollen nichts von euch mitnehmen, ihr habt nichts uns euch zugute zu schreiben, sondern auch hier von eurem heidnischen Land, damit dem wollen wir nichts zu tun haben, damit wollen wir auch niemanden anders verunreinigen, das lassen wir alles hier bei euch. Und deshalb auch den Staub abschütteln. Als symbolische Handlung zum Zeugnis wider sie, also jetzt ist ganz deutlich, ihr habt das abgelehnt, jetzt habt ihr mit den Konsequenzen zu leben. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer und verkündigten das Evangelium und heilten überall. Wir sehen auch hier wieder diese Doppelbotschaft, diese Doppelaufgabe, Evangeliumsverkündigung und Heilen. Wir werden immer wieder sehen, dass Jesus allerdings mehr Wert darauf gelegt hatte, wie die Jünger hinterher sowieso auch auf die Evangeliumsverkündigung. Weil die Heilung an sich ist ein neutrales Zeichen, was erst interpretiert werden muss. Denn Heilungen gab es, wie wir in der Bibel lesen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, auch durch einen Simon Magus. Heilungen gibt es auch in anderen Religionen. Es gibt hinduistische Priester, es gibt Schamanen, die Menschen heilen können. Aber das muss gedeutet und interpretiert werden. Es muss gezeigt werden, welche Kraft steckt denn dahinter? Wofür ist diese Heilung ein Zeichen? Heilung ist nicht generell immer ein Zeichen, dass diese Person, die jemanden heilt, von Gott ist oder dass diese Heilung von Gott ist. Bei der Verkündigung des Evangeliums ist die Sache eindeutiger. Bei der Evangeliumsverkündigung, da wird ja ein Inhalt weitergegeben. Gott spricht durch die Worte der Person, die dort etwas predigt und weiter sagt. Da ist es direkter und verständlicher. Und wir merken ja auch, dass die Wirkung, die Jesus gehabt hat, durch seine Worte in den meisten Fällen größer gewesen ist als durch seine Taten. Denken wir nur an die Menschen, die ihm nachfolgten, zum Beispiel bei der Speisung der 5000, aber ihn vollkommen missverstanden, ihn zum Brotkönig machen wollten, in der Hoffnung, jetzt nicht mehr arbeiten zu müssen, aber von der Befreiung von Sünden nicht viel wissen wollten. Oder denken wir vielleicht an die 10 Aussätzigen, die zu Jesus kommen, um geheilt zu werden, und hinterher ist es lediglich einer, der sich bedankt, und scheinbar keiner, der Jesus nachfolgt und nun wirklich zum Glauben findet oder gar an Sündenvergebung denkt. Und da merken wir, Zeichen an sich sind nicht unbedingt das, was Menschen überzeugt. Bis heute. Manches Mal begegnen mir Menschen, die sagen, ja, wenn ich ein Wunder erleben würde, dann würde ich an Gott glauben. Aber ich bin der Überzeugung, bei den meisten Menschen, die so schon nicht bereit sind, an Gott zu glauben, würde ein Wunder wenig ändern. Ich erinnere mich da eben an Menschen, die Wunder erlebt haben, aber die schnell wieder vergessen haben. Oder sobald sie das Wunder erlebt haben, es dem Zufall zuschrieben oder ihrem eigenen Glück oder ähnlichem mehr. Beispielsweise ein Mann, den ich im Altersheim getroffen habe. Der erlebte noch den Zweiten Weltkrieg mit und berichtete davon, dass so gegen Ende des Krieges war auf einem freien Feld mit seiner Truppe, also es war so eine kleine Gruppe von Soldaten unterwegs, und dann kam ein Angriff von amerikanischen oder englischen, weiß ich nicht mehr, Fliegern, und die schossen nun auf sie und die konnten nichts anderes als sich platt auf den Boden legen, weil da war nichts, wo sie sich verstecken konnten. Und in dem Moment legte er sich auf den Boden und bat Gott darum: Gott, wenn es dich gibt, dann schenk mir das Leben. Und die flogen vorbei und flogen noch ein paar Mal darüber und schließlich stand er auf und seine Kollegen waren alle tot und er war noch lebendig und er erzählte mir das jetzt im Altenheim, zig Jahre später, und meint ihr, der ist zum Glauben gekommen, ist Christ geworden? Nein, er erzählte mir das so als Heldengeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, aber nicht mehr. Und häufig habe ich den Eindruck, Menschen reagieren hinterher so, weil eben Zeichen und Wunder neutral sind. Nur eine wirkliche Überzeugung, eine innere Hingabe bewirkt Lebensveränderung, nicht unbedingt das Erleben von Wundern. Übrigens sehen wir diese menschliche Schwäche ja auch im Alten Testament, denken wir das Volk Israel. Da erleben sie das große Wunder, sie werden aus Ägypten befreit. Und schon als sie dort am Roten Meer sind und die Armee des Pharaos hinter sich sehen, schon wollen sie aufgeben und sagen, also nein, Schluss, dann gehen sie durchs Rote Meer, wie ich euch ein Wunder hindurch. Und was merken wir? Wenige Wochen später ist es wieder so, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben und wären wir dort bei den Fleischtöpfen, und schon wieder die Verzweiflung da war. Und da merken wir, das ist typisch menschlich. Wir erleben etwas, vergessen es auch schnell wieder, und deshalb auch hier der Schwerpunkt Jesu und die Schwerpunkt des Auftrags der Jünger in der Verkündigung. Dann kommen wir zu einem nächsten Text, und zwar dem in Kapitel 10. In Kapitel 10 läuft es eigentlich ganz ähnlich, nur dass eine andere Gruppe von Menschen ausgesandt werden. Ich lese erst einmal den Text und dann wollen wir den uns etwas näher anschauen. Danach aber bestimmte der Herr, also hier ist Jesus gemeint, noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß und es sind wenige Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Taschen noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er euch zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch der Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Und ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Und dann gibt es ein paar Wehrufe über Korazin und Bethsaida, die wir überspringen, weil sie nicht den Auftrag der 70 betreffen. Dann geht es in Vers 17 weiter. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zur selben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wem es der Vater, und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich an seine Jünger besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht, denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wenn wir jetzt noch im Kopf haben, wie Jesus die 12 Jünger aussendet, dann haben wir hier manche Ähnlichkeiten und Parallelen. Übrigens, diese Zahl der 12 erinnert ja uns durchaus auch an die Zahl der 12 Stämme Israels im Alten Testament. Wir finden ja auch die Verheißung Jesu an seine Jünger, wo er sagt, ihr werdet über die 12 Stämme Israels Gericht sprechen. Als Verheißung für die Zukunft. Und diese 70 tauchen im Alten Testament auch auf. Beispielsweise in den 70 Ältesten, die eingesetzt werden von Mose. Diese 70 ist auch eine Zahl, die in der jüdischen Überlieferung auftaucht. Und zwar hat man die Zahl der heidnischen Völker symbolisch auf 70 festgelegt. Also hier könnten wir den Eindruck haben, es handelt sich an eine Aussendung an die Nationen. Die 12 sind ja in Galiläa an die Juden gesandt. Hier scheint es so, als ob die 70 an die Heiden gesandt worden sind. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass wir das so annehmen können, denn in Vers 51, in demselben Kapitel, sehen wir ja, und es geschah, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kam auf ihrer Reise in ein Samariterdorf. Also ab diesem Zeitpunkt spricht man auch von dem samaritanischen Reisebericht, weil Jesus ist in den nächsten Kapiteln unterwegs von Galiläa nach Judäa, nach Jerusalem, um dort zu sterben. Und dabei zieht er nicht, wie das die Juden sonst häufig gemacht haben, am Jordan entlang, um Samaria zu umgehen, sondern er zieht durch Samaria hindurch. Und wir merken hier ja auch, die Jünger kommen jetzt in ein Samariterdorf. Dann sehen wir in Vers 57, und es geschah, als er die Reise fortsetzte, und er ist immer noch nicht in Judäa angekommen, also ist scheinbar auch diese Aussendung, die jetzt stattfindet, in samaritanisches Gebiet hinein. Die samaritanischen Dörfer, die Jesus besuchen will, die sollen diese Jünger vorbereiten. Und hier merken wir wieder den besonderen Aspekt, den Lukas betont, nämlich überall da, wo Jesus sich den Heiden oder den Nichtjuden zugewandt hat. Wir sehen das beim Hauptmann von Kapernaum, auch bei dem Geheiten Gerasener, der im heidnischen Gebiet gewesen sind, wie auch hier bei der Aussendung dieser 70 Jünger in samaritanisches, das heißt nicht jüdisches Gebiet. Die Samaritaner war ja so ein Zwischending zwischen Juden und Heiden. Also dahin sendet er sie aus. Er sendet sie auch zu zweit aus. Das ist eine Vorgehensweise, wie wir sie manchmal im Alten Testament finden. Denken wir an meinetwegen solche Freunde wie David und Jonathan. Wir finden das aber noch mehr im Neuen Testament auch, dass sowohl Petrus nicht alleine geht, als auch Paulus nicht alleine geht. Paulus ist erstmal mit Barnabas unterwegs, später nimmt er den Timotheus mit, nimmt den Titus mit. Auch immer zu zweit, was sicherlich erst einmal eine ganz praktische Wirkung hat. Wenn einer krank wird, dann kann der andere sich darum kümmern. Zu zweit kann man sich besser verteidigen. Der eine kann für den anderen beten, man kann sich gegenseitig ergänzen. Ich denke, das ist durchaus eine Vorgehensweise, die wir für heute übernehmen können, wenn wir irgendwo in der Missionsarbeit sind, dass wir sehen, dass wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können, dass es nicht nur einen gibt, der alleine dasteht und kämpft. Ich beispielsweise praktiziere das so, wenn ich in irgendeiner Evangelisationswoche bin und mit Schülern an die Haustüren gehe, um mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Dann gehen wir auch immer zu zweit. Nach Möglichkeit mit dem Ziel, der eine redet und der andere betet während der Zeit. Dass eben das Gespräch von Gott geführt wird und geleitet wird. Also ich denke, hier diese Aufforderung, die wir finden, weil sie in der Apostelgeschichte immer wieder praktiziert wird, also mindestens zu zweit unterwegs zu sein bei der Verkündigung des Evangeliums, ist ein Auftrag Jesu, der zur Stärkung, also der Jünger dienen soll, dass sie nicht alleine dastehen. Der eine hat auf den anderen Acht. Natürlich auch in Bezug auf Sünde und Ermahnung. Wenn da jemand irgendwie abirrt, dass er ermahnt wird. Wenn jemand in Sünde fallen kann, dass er da auch wieder auf den rechten Weg zurückgebracht wird. Ja, und dann steht ja auch noch, dass die Orte, wo er hinkommen will, dahin sollen sie gehen. Auch hier ein kurzzeitiger Auftrag. Wir lesen ja schon, also einige Tage später sind sie wieder zurück. Dass es einige Tage sind, schließen wir darauf, dass er gesagt wird, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sollt ihr da bleiben, da sollen sie essen und trinken, scheinbar auch dort übernachten. Sie sind in mehreren Städten, mehreren Dörfern. Scheinbar sind sie hier mehrere Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen unterwegs, aber nicht allzu lange. Und das Ergebnis lesen wir dann ja ab Vers 17. Es wird dann noch der Hinweis gegeben, dass die Ernte groß ist. Jesus gebraucht hier wieder ein Bild, was uns schon fast sprichwörtlich in Erinnerung ist, aber ist ja eigentlich ein Bild aus der Landwirtschaft. Ein Bild, was jeder der damaligen Bauern verstand. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so verständlich. Da würde man sagen, die Ernte ist groß, also kauft ihr einen größeren Mähdrescher oder so. Nicht? Dann kann man das besser einbringen. Das war früher natürlich nicht möglich. Da standen die Leute dann mit Sichel oder Sense, um dann das Korn zu mähen, damit es rechtzeitig in die Scheune hineinkommt. Und das benutzt, dieses Beispiel benutzt Jesus hier und sagt eben, diese Ernte, die ist jetzt reif und die ist groß und jetzt sollen Menschen bereit sein, diese Ernte einzubringen. Und wir merken das ja auch bei einer Ernte. Heute sind wir so durch die Felder gefahren und da hatte jemand gesagt, ja, bei uns in Süddeutschland, da sind schon die meisten Felder abgeerntet. Hier war das noch nicht ganz so weit. Wir sind immer ein paar Wochen später dabei. Aber jeder, der sich ein bisschen bei Ernte auskennt, der weiß auch, man darf das nicht zu lange stehen lassen. Zu früh ernten ist falsch, zu spät ernten ist falsch. Es gibt eine ganz bestimmte Zeit dafür. Dann muss geerntet werden. Und so ist die Dringlichkeit, die Jesus hier anspricht, auch zu erklären. Es ist nicht nur, dass es groß ist, also viel Arbeit, die geteilt werden muss, es muss jetzt gemacht werden. Jetzt ist die Stunde, in der das geschieht. Und manchmal ist das in der Mission auch so, da gibt es Länder, und die gerade zu einer bestimmten Zeit offen sind, wo die Menschen darauf hören, bereit sind, das Wort Gottes aufzunehmen. Und diese Zeit müssen wir erkennen und dann hinzugehen, um Menschen zum Glauben zu rufen. Manche osteuropäischen Länder waren das beispielsweise nach der Wende, die jetzt schon eher wieder verschlossen sind, einerseits durch die orthodoxe Kirche, die starken Widerstand angemeldet hat gegenüber gläubigen Christen, auch durch die neu geordneten Verhältnisse. Sind viele Menschen in östlichen Ländern, laufen jetzt dem Materialismus nach. Also jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr zu verdienen, es geht wirtschaftlich etwas besser, also statt sich in der Kirche zu engagieren, Materialismus, also das zu kaufen, dieses zu kaufen, Geld zu verdienen. Darüber hinaus ist es auch so, dass viele Leute jetzt wieder sich nach neuen Ideologien umschauen. Also dass dieser Zusammenbruch, diese Enttäuschung, der Kommunismus bringt das alles nichts, ist jetzt überwunden, ist vorbei und jetzt füllen andere Ideologien das Herz der Menschen. Also da ist eine Zeit der Offenheit erst einmal vorbei. Das heißt nicht, dass keine Leute mehr zum Glauben kommen, aber dass gerade die Zeit, wo viele neue Gemeinden entstanden sind, in einigen osteuropäischen Ländern im Augenblick vorbei zu sein scheint. Kommen noch welche zum Glauben, aber nicht mehr in so großen Menge, wie das gewesen war. Und so habe ich den Eindruck auch hier. Hier sagt Jesus, jetzt ist für dieses Gebiet die Ernte reif. Jetzt habe ich diese Menschen bereit gemacht. Es gibt im Griechischen auch einen speziellen Ausdruck dafür, für Zeit, die den richtigen Zeitpunkt meint. Und das ist der Begriff Kairos. Der meint, jetzt ist der von Gott gegebene Zeitpunkt. Das ist das, was wir im Alten Testament lesen. Es gibt Zeiten für das, es gibt Zeiten für das, es gibt Zeiten für das, es gibt Zeiten für das. Das heißt, nicht irgendeine Zeit, sondern der richtige Zeitpunkt. Jetzt muss man das tun. Und das ist das, was Jesus hier sagen will, nach meinem Eindruck. Gehe hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Hier ist ein anderes Bild, was Jesus benutzt. Ein Bild, was den Juden durchaus bekannt gewesen ist. Denn manche jüdischen Rabbiner haben dieses Bild für sich als Juden genommen. Sie haben gesagt, wir als Juden sind die Lämmer, die unter den Wölfen der heidnischen Völker sind. Und tatsächlich, manchmal war das so im Alten Testament. Sie mussten sich gegen viele übermächtige Feinde verteidigen und sollten trotzdem treu zu Jesus stehen, zu Gott stehen. Heute empfinden wir das ja auch manchmal. Da sehen wir die ganzen arabischen Länder ringsherum und das kleine Israel, was sich verteidigen soll, diesen Ländern gegenüber. Manchmal wie ein Wunder in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Hier ist es aber ja nicht auf Israel gemünzt, sondern hier ist es auf die Nachfolger Jesu gemünzt, die wie Wölfe, die unter die Wölfe gehen. Und tatsächlich ist das so, wie wir manchmal leben. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet. Tatsächlich kann es ja manchmal sein, im Geschäftsleben oder auch in unserer täglichen Umgebung, dass Menschen da mit harten Bandagen kämpfen, wie Wölfe sind, und die irgendwie vorkommen, so wie das arme Lämmlein, was jetzt versucht, nach den Ordnungen Gottes zu leben und scheinbar schutzlos dieser wilden Welt ausgeliefert ist. Und tatsächlich kann das manchmal so sein. Und wir werden nicht aufgefordert, jetzt Wölfe zu werden. Also genauso zu beißen und eben anzugreifen, wie die Wölfe das tun. Sondern manchmal tatsächlich zu sagen, Gott ist unser Schutz. Gott wird für mich sorgen. Nicht dumm zu sein, das ist damit nicht gemeint. Aber nicht mit sündigen Mitteln versuchen, unser Recht einzufordern. Sondern dann eher wie ein Lamm. Und normalerweise überlebt ein Lamm ja gar nicht, nicht? Und er sagt, ich sende euch dahin, Lamm wird gefressen. Übrigens, dieses Bild von Wölfen wird im Neuen Testament auch teilweise benutzt für Irrlehrer, für falsche Propheten. Also hier können es sich durchaus bei den Wölfen auch um Leute handeln, die unter christlichem Deckmantel auftauchen und versuchen, die Jesus wahrhaft nachfolgen, in die Irre zu führen. Und dann wird hier wieder gesagt, tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemanden auf den Weg. Und dieses Tragen, das ist ein anderes Wort, als wenn wir heute sagen, ich trage Schuhe an den Füßen. Dieses Tragen ist gemeint, ich trage das jetzt über der Schulter, ich schleppe das mit mir. Und hier merkt ihr wieder, auch das spricht eher für meine Interpretation, dass es sich bei der vorigen Aussendung der 12 Jünger nicht darum handelte, dass Jesus sagt, ihr müsst jetzt eure Schuhe aufschnüren und euren Stab wegwerfen und dann loslaufen, sondern nehmt keinen Ersatzstab, keine Ersatzschuhe, keine Ersatzkleider mit, sondern geht mit dem los, was ihr habt. Und auch hier sollen sie sich mit zusätzlichen Dingen belasten. Daneben wird noch gesagt, grüßt niemanden, der auf dem Weg ist. Und hier denken wir uns, wie seltsam reagiert doch Jesus. Heißt das nun, dass wir als Missionare oder Christen stets unfreundlich sein müssen? Vielleicht kommt ihr nach Hause nach diesem Urlaub und dann kommt euer Nachbar auf euch zu und sagt, hallo, wie war's? Und du gehst mit steifem Gesicht an ihm vorbei. Ich habe gelernt, ich soll niemanden mehr grüßen. Nein, ganz so ist das nicht gemeint. Denn wir müssen sehen, dass eine Begrüßung damals im alten Israel war eine ausgedehnte, lange Angelegenheit. Das heißt, man hat da also eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, manchmal noch länger dafür gebraucht. Manchmal war die Begrüßung erst vorbei, wenn dich jemand nach Hause eingeladen hast und du zusammen mit ihm gegessen hast. Und da merken wir, diese Begrüßung kann dann so viel Zeit wegnehmen, dass du deinen eigentlichen Auftrag nicht mehr erfüllst. Und dann ist es ein echtes Problem. Also ich habe mal eine Zeit lang so missionarische Arbeit unter Türken gemacht und bei denen ist das bis heute noch der Fall. Also wenn du mit richtig gastfreundschaftlichen Türken zu tun hast, ja, das ist ja vielleicht nicht immer so ganz ausgedehnt wie im damaligen Orient, aber dann gibt es erstmal eine ganze Latte von Sachen, die du sagst. Also erstmal fängt das an mit Merhaba, dann geht es Nasıl hin und dann Ne var ne yok und all solche Sachen. Und dann fragst du also erstmal, also guten Tag und so viel, und dann fragst du, wie geht es dir? Und der antwortet natürlich nicht gut oder schlecht, sondern das ist alles vorgegeben, was der antwortet. Und dann fragst du, was gibt es Neues? Und dann sagt er, viel Gutes und Schönes. Und das ist also alles vorgegeben mit Antwort und Gegenantwort und hin und her. Und du lächelst dich an dabei. Und das gehört alles zu einer richtigen Begrüßung mit dazu. Und da merken wir, das ist hiermit gemeint. Dieser Hinweis, nicht zu grüßen, meint lediglich, verschwende deine Sachen, deine Zeit nicht mit nebensächlichen Dingen. Hat nichts damit zu tun, dass wir unfreundlich zu Menschen sein sollen, sondern nur die Dringlichkeit des Auftrags, der Verkündigung des Evangeliums wird betont. Denn Jesus weiß, zu dem Zeitpunkt, zum Passamal, muss ich in Jerusalem sein. Und bis dahin will ich all diese Städte noch besucht haben und will in Jerusalem noch sein. Die Zeit drängt. Es ist nicht viel Zeit zu verschwenden dabei. Und so natürlich eigentlich auch in unserem Leben, nicht? Jede Stunde, jede Minute unseres Tages ist gezählt von Gott. Er weiß genau, wann wir sterben werden. Was jetzt nicht heißt, dass wir, wie gesagt, nicht mehr grüßen sollen. Aber, dass wir bei all dem, was wir in unserem Leben planen und tun, schon ab und zu die Frage stellen sollten, nimmt uns das zu viel Zeit weg, behindert uns das zu sehr in dem Auftrag, den Jesus uns gibt. Wo ihr in ein Haus geht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Wenn dort ein Sohn des Friedens ist, dann bleibt der Segen auf ihm. Dieses Wort Friede, Shalom, das heißt mehr als einfach nur guten Tag oder auf Wiedersehen, sondern Shalom ist der umfassende Friede Gottes. Das ist das, was sich die Juden gewünscht haben, der Zustand, der einmal in der Herrlichkeit Gottes sein wird. Da, wo der Lamm, der Löwe beim Lamm sein wird oder so. Das ist das, was sie sich wünschen. Also das, wo Gott alle unsere Bedürfnisse stillt, das ist das, was weitergegeben wird. Nicht einfach nur ein guter Wunsch. Und hier wird gesagt, dass wenn er jemandem das zuspricht und er offen dafür ist, dann wird auch der Segen Gottes auf ihm bleiben. Wer das ablehnt, ja, der ist selbst schuld, denn der geht dem Segen Gottes verlustig. Und dann, wenn ihr in ein Haus geht, dann steht ihr, esst und trinkt. Hier werden zwei Sachen gesagt. Einmal, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das finden wir ja doch häufiger einmal, so wie dem Ochsen, der da drischt, sollst du das Maul nicht verbinden. Hier haben wir die Ergänzung zu dem, was vorher gesagt ist. Wenn ihr heilen sollt, sollt ihr kein Geld für die Heilung nehmen. Aber hier wird gesagt, wenn ihr meinen Auftrag ausführt, dann sollt ihr schon davon ausgehen, ihr werdet auch versorgt dafür. Ihr werdet zu essen und zu trinken bekommen. Ihr müsst nicht nebenher noch für eure Unterkunft oder für eure Verpflegung arbeiten oder Geld bezahlen, sondern ihr werdet von denen versorgt, denen ihr das Evangelium verkündigt. Das ist das, was hier gesagt wird. Und das, was aber auch gesagt wird, ist, ihr sollt das essen und trinken, was man euch vorsetzt. Ihr sollt nicht wählerisch sein. Also manchmal reizt es mich ja, diesen Vers vielleicht am Mittagstisch bei unseren Kindern zu zitieren. Nicht? Denn gerade zwei von unseren Kindern sind manchmal so wählerisch, nicht? Das mag ich nicht, und das mag ich nicht und dieses mag ich auch nicht und so. Na ja, gut, aber dieses hier ist kein Hinweis zur Ermahnung von Kindern, sondern eher zur Ermahnung von Christen. Hier, und interessanterweise ist das ja so, Jesus betont das sogar zweimal. Denn in Vers 8 steht nochmal, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Also scheinbar ist das eine wichtige Sache. Scheinbar gibt es auch Erwachsene, die da sehr viel Wert drauf legen. Und naja, wenn ich manche von diesen Esssitten aus dem Chat jetzt noch in Erinnerung habe, dann muss ich sagen, naja, so ganz wohl ist mir das auch nicht. Ein Hühnerkopf oder sowas, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr den mal gegessen habt. In Deutschland wird er, glaube ich, gar nicht mitverkauft. Nicht? Der wird abgehackt und dann weg. Bekommst du gar nicht, zumindest bei den Tiefkühlhähnchen, nicht, die du irgendwo im Supermarkt kaufst. Auf jeden Fall, es gibt ja auch andere Sitten. Ich erinnere mich an früherer Lehrer, der war ungläubig, aber dessen Vater war mal Botschafter in China oder Taiwan oder so etwas. Und der hatte gesagt, er war dann eingeladen, so bei einem vornehmen Chinesen, und der wollte ihm eine besondere Ehre zugute tun. Und damals war es üblich, also das muss irgendwie so 30er, 40er Jahre gewesen sein, und da war es üblich, dass man dann einen Affen gehabt hat, und dem hat man den Kopf aufgeschlagen, und dann solltest du dem lebendigen Affen dann das Gehirn essen. Ja, der hat das scheinbar sogar getan, aus diplomatischen Gründen. Aber ich muss sagen, irgendwie, ich glaube, ich hätte als Missionar etwas Probleme damit, nicht? Ich meine, vielleicht hätte ich sogar schon Probleme als Missionar in Frankreich, wenn mir da ein lieber Franzose so ein paar Weinbergschnecken serviert oder so etwas, nicht? Zumindest habe ich die noch nie gegessen. Keine Ahnung, wie die dann schmecken. Auf jeden Fall, hier wird betont, esst, was man euch vorsetzt, also ihr werdet versorgt, aber ihr bekommt vielleicht nicht das, was ihr euch unbedingt wünscht. Ich meine, manchmal Gott in seiner großen Gnade gibt uns dann gerade unser Lieblingsessen, nicht? Aber so kann es ja auch heute sein. Im Dienst für Gott kannst du ja nicht unbedingt aussuchen, was du bekommst. Aber Gott sagt dir zu, ihr werdet versorgt. Und genauso ist es eben, Gott sorgt für uns, aber nicht unbedingt immer das, was wir uns wünschen. Manchmal noch besser, als was wir uns wünschen. Manchmal vielleicht nicht das, was wir gerade mögen in dem Moment. Und dann heilt die Kranken und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also hier wieder diakonische Arbeit, sich um Krankheit zu kümmern. Und Verkündigung des Evangeliums. Beides gehört zusammen. Übrigens, da sind wir auch in einem gewissen Schwachpunkt in der Gemeinde in Deutschland gerade. Wir haben gehört, im Tschad ist das gang und gäbe. In den meisten Ländern der Welt ist das gang und gäbe. Nur in Deutschland haben wir uns daran gewöhnt, für soziale und diakonische Sachen ist der Staat zuständig. Der versorgt das. Und wir als Christen sind lediglich für die Verkündigung des Evangeliums zuständig. Als ich vor ein paar Jahren die Möglichkeit gehabt habe, das ist einige Jahre jetzt schon her, aber da war ich in den USA und habe da einige Gemeinden angeschaut, habe auch Ausbildungsstätten angeschaut, um zu lernen, wie wir das nun machen sollen. Und da fiel mir auf, dass die meisten Gemeinden haben nebenbei so Sozialprogramme. Also mit einer Gemeinde, da trafen wir am Abend, auch eine interessante Geschichte, wir sind dann in San Diego gewesen, sind am Abend dort angekommen und dann sollten wir noch in die Stadt gehen. Und da haben wir gefragt, wie wir da hinkommen, und die Leute haben uns gesagt, ja, ihr müsst ins Auto steigen, da und da langfahren. Und ich habe mir auf den Stadtplan angeschaut und gedacht, warum denn solchen Umweg fahren? Ich gehe den direkten Weg. Und dann gingen wir den direkten Weg. Da dachten wir, komisch, wie verfallen das hier alles aussieht, nicht? Auf dem Weg da durch. Und plötzlich hörten wir laute Singen aus einem Haus, gingen da rein, hatten da ein paar Christen getroffen, und eine junge Frau sprach uns auch an, mit der hatten wir uns am nächsten Tag dann gleich verabredet und hatten dann da Brote verteilt. So Brote an Obdachlose in der Umgebung, denn das war so ein Slumgebiet in San Diego. Und die sagte dann am nächsten Tag, sie hielt uns für Obdachlose, weil normalerweise am Abend in dieser Gegend sich niemand mehr als außer Obdachlose auf die Straße strahlen. Weil normalerweise ist da, wer da draußen rumläuft, der wird überfallen und zusammengeschlagen und so etwas. Aber hier haben wir Bewahrung Gottes erlebt. Wir sind halt so als typische Deutsche, haben gedacht, nicht, man kann überall rumlaufen, auch wenn es Abend ist. Aber das ist in den USA nicht unbedingt der Fall. Haben wir nachher auch gelernt. Und deshalb hat er uns empfohlen, mit dem Auto da zu fahren. Aber das wussten wir halt vorher nicht. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, für viele Gemeinden dort gehört diakonische Arbeit und gehört Verkündigungsarbeit zusammen, wie bei Jesus. Und vielleicht müssen wir manchmal auch daran lernen, heute zu fragen, wo ist ein Auftrag, wo wir Menschen auch ganz praktisch helfen können und sollen. Nun, dann geht es weiter. Und wenn ihr in eine Stadt kommt, sie auf euch aufnimmt und auf die Gassen, also dann wird wieder der Staub soll losgemacht werden, das haben wir auch vorher schon gelesen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen in der Predigt. Das haben wir auch vorher schon gehört bei der Aussendung der 12 Jünger. Ich sage euch aber, es wird Sodom an dieser Stadt erträglicher gehen als an dieser Stadt. Hier sind mehrere Sachen, die uns auffallen. Erst einmal, Sodom wird im Alten Testament ja wegen seiner Gottlosigkeit verurteilt. Insbesondere wegen seiner sexuellen Verfehlung. Das finden wir im Judasbrief im Neuen Testament, wird das noch besonders erwähnt und hervorgehoben. Wir haben das bei unserem Seminar über Homosexualität besprochen, dass da Sodom und Gomorra besonders erwähnt werden. Und Sodom und Gomorra wird scheinbar hier weniger schlecht ergehen als der Stadt, die euch, das heißt die Jünger, ablehnen, die das Evangelium Gottes ablehnen. Und wir können uns die Frage stellen, warum denn das? Eigentlich müsste es doch so sein, diese in ihrer Sünde, die sind doch besonders schlimm. Nein, das noch Schlimmere im Neuen Testament ist, wenn jemand die Botschaft Gottes hört und ablehnt oder sich gleichgültig der gegenüber erklärt, also einfach nichts macht. Jesus sagt das in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, und hier finden wir es ja auch nochmal ab Kapitel 3, ab Vers 13, da wird Korazin und Bethsaida erwähnt, denen es schlimmer im Gericht gehen wird als Tyrus und Sidon als wiedergöttliche Städte des Alten Testaments. Warum? Weil die haben gesehen, wie Jesus Wunder getan hat. Die haben gehört, wie Jesus gepredigt hat und sind gleichgültig darüber geblieben. Die haben Jesus nicht umgebracht. Die wollten ihn auch nicht umbringen, wie beispielsweise seine Mitbewohner in Nazareth. Aber die waren gleichgültig dem gegenüber. Und hier merken wir, es ist schlimmer, Jesus abzulehnen oder gleichgültig zu sein, als in Sünde zu leben. Manches Mal sind ja so selbstgerechte Menschen, vielleicht auch kirchliche Menschen, die schauen herab auf diejenigen, die sich betrinken oder abends in die Diskothek gehen. Und hier sagt Jesus, schlimmer als die, die in die Diskothek gehen und verurteilt werden, sind die, die sich so selbstgerecht gebärden und Jesus ablehnen, von Jesus nichts wissen wollen oder die Vergebung Jesu nicht annehmen. Das ist der Maßstab, den Jesus hat. Und was wir hier auch sehen ist, dass scheinbar es im Gericht nicht nur darum geht, dass man verurteilt wird, sondern dass es noch verschiedene Stufen der Verurteilung gibt. Ich weiß nicht, wie das genau läuft, ob da nun verschiedene Hitzegrade in der Hölle sind, wo die Menschen hineinkommen, aber hier steht ja, denen wird es erträglicher ergehen. Also Sodom wird es erträglicher ergehen an diesem Tag, als dieser Stadt, die euch ablehnt. Also scheinbar gibt es da unterschiedliche Härtefälle in der Verurteilung im Jenseits. Und dann gehen die also los, sie führen den Auftrag Jesu auf und kehren begeistert zurück. Mit Freuden lesen wir da. Sie sind aber froh in erster Linie darüber, dass die Dämonen ihnen untertan sind. Und Jesus muss hier hinterher korrigieren. Warum sind sie deshalb froh? Nun einerseits, nicht jeder von uns erlebt das, dass plötzlich Dämonen ausfahren, einfach so, wo sie ihnen das sagen und wo sie darum beten. Zum anderen aber auch, weil sie kennen die jüdischen Dämonenaustreiber, die pharisäischen Dämonenaustreiber. Und ich habe euch gestern davon erzählt, dass die eben so viel Brimborium gehabt haben, dass sie ein großes Theater gemacht haben, ehe dann nun sie gesagt haben, jetzt ist der Dämon weg. Und hier haben sie gemerkt, durch die Kraft Jesu, durch diese Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hat, sie sagen ein Wort, sie beten und zack, das ist weg, da muss man kein großes Theater machen. Deshalb freuen sie sich auch. Sie merken, die Macht, die Jesus ihnen gegeben hat, die ist viel, viel mehr als das, was sie kennen durch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und deshalb, die sind uns untertan gewesen, aber hier steht in deinem Namen. Sie waren sich bewusst, das ist nicht durch sie selbst. Und Jesus dämpft sie gleich ein bisschen und sagt zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Dieses Wort kann unterschiedlich interpretiert werden. Erstens könnte es bedeuten, ich habe zugesehen, als diese Dämonen ausgetrieben sind. Ihr braucht mir nichts Neues zu erzählen. Also Hinweis auf die Allwissenheit Jesu. Der Teufel, der fällt jetzt runter, weil er merkt, da hat er keine Macht mehr bei diesen Dämonen. Es könnte sein, dass Jesus sich hier darauf bezieht, seht jetzt das, ich war schon da, als in der Vorzeit der Welt der Teufel mit seinen Engeln aus dem Himmel herausgestoßen worden ist. Auch das wäre möglich, dass Jesus sich hierauf bezieht. Wir haben ja einige Stellen im Hesekiel, auch im Jesaja, wo das beschrieben wird, wo zwar zuerst einmal ein irdischer, weltlicher König gemeint ist, der sich als Gott aufspielt und gesagt wird, du wirst zur Erde heruntergestoßen, aber wo viele Theologen darin auch einen Hinweis sehen auf den Satan, der eben zur Erde heruntergestoßen wird, der aus dem Himmel fällt. Also Jesaja 14, Vers 12 und folgende und Hesekiel 28, Vers 12 und folgende. Ist das. Also das wäre ebenfalls ein Hinweis darauf. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und alle Gewalt des Feindes. Diese Schlangen und Skorpione, manche verstehen das wörtlich. Und es gibt bis heute, ich weiß nicht wo, ich glaube in Amerika, so eine Sekte, die regelmäßig sich Schlangen um den Hals legen und dann sich auch beißen lassen. Und sie gehen davon aus, der heilig genug lebt, der überlegt, wenn Schlangen bist. Und der nicht heilig genug ist, der stirbt dann dabei. Also sie nehmen das jetzt wörtlich. Da könnte man ja sagen, auch als Christen, wir nehmen das wörtlich. Also machen wir morgen Nachmittag hier eine Schlangen-Session. So, nicht? Wir besorgen uns irgendwo aus dem Zoo ein paar giftige Schlangen. Jeder hält einmal die Hand hin und dann nicht, zack und... Nein, ich glaube, das ist mit dir nicht gemeint. Wobei ich schon der Überzeugung bin, dass Jesus hier sagen will, selbst in solchen Extremsituationen werde ich euch bewahren. Die direkte Auswirkung davon sehen wir ja beispielsweise bei Paulus, der, als er gefangen genommen wird in Jerusalem und dann überführt wird nach Rom, auf einer Insel strandet, von einer Schlange gebissen wird und nicht stirbt daran. Und das plötzlich, die Leute denken sich, oh, das muss ein Zeichen Gottes sein. Also wir sehen ja hinterher auch eine Erfüllung in der Apostelgeschichte von dieser Verheißung. Aber es soll jetzt nicht so sein, dass wir Gott versuchen, dass wir jetzt sagen, siehst du, Gott ist die Wahrheit und dann mit der Evangelisation an der Haustür unsere Giftschlange schon mitnehmen. Sehen Sie, jetzt beißen wir und ich sterbe nicht, also das ist die Zeichen der Wahrheit. So sollen wir es nicht machen, sondern dass in Extremsituationen, wenn es darauf ankommt, dann können diese Menschen euch nicht gefährden. Darüber hinaus können Schlangen und Skorpione auch ein Hinweis auf Teufel und Dämonen sein. Denn hier steht ja hinterher von der Gewalt des Feindes. Und der Feind ist ja nicht irgendwer, sondern ist in erster Linie der Teufel, der Menschen motiviert. Und die Schlange sehen wir ja schon in der Schöpfungsbericht. Da benutzt der Teufel die Schlange, um Eva anzusprechen. Und wir sehen in der Offenbarung, dass vom Teufel der alten Schlange die Rede ist, die dann gerichtet wird. Also insofern könnte die Schlange hier auch ein Hinweis sein, ich gebe euch die Macht über die Anfechtung des Teufels. Was auch dadurch zupassen würde, dass ja gerade vorher nicht von Tieren geredet wird, sondern dass gerade vorher von Dämonenaustreibung geredet wird und direkt danach von dem Feind, also dem Teufel. Und dann in Vers 20 ja wieder von Geistern, die untertan sein sollen. Es gibt auch noch eine dritte Deutung und ich denke, von all diesen drei Deutungen steckt etwas Wahrheit von dem drin, was Jesus hier sagt. Und die dritte Deutung sagt, die Christen sind unempfindlich, sie sind immun gegen Zauberei und Magie. Denn häufig ist es so, dass die Schlangen galten als Zeichen der Zauberer. Wir sehen das ja so ein bisschen heute noch in dem Stab des Asculapius, nicht? Also der für die Apotheken manchmal zuständig ist, wo die Schlange da herumgewunden ist. Das war eben früher die starke Verbindung zwischen Magie und Zauberei auf der einen und Medizin auf der anderen Seite. Ja, also freut euch nicht so sehr, dass die Geister euch untertan sind, sondern lieber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Hier macht Jesus auch die Wertung deutlich. Also er holt sie auf den Boden zurück, denkt nicht zuerst an die wunderbaren Taten, sondern denkt daran, das Evangelium macht euch frei von aller Sünde. Ihr werdet einmal in der Herrlichkeit bei mir sein. In derselben Stunde Jesus frohlockt, er preist den Vater und jetzt werden die Weisen den Toren gegenübergestellt. Hier müssen wir wissen, dass er da besonders die Pharisäer ins Angesicht schlägt, denn die Pharisäer hielten sich für die Klugen und Weisen der damaligen Zeit. Und hier sagt er nicht, den hat Gott es offenbart, den, die das Alte Testament auswendig können, sondern den Unmündigen, den Fischern, den Handwerkern, den hat er es offenbart. Das hier ist kein Loblied für die Dummen, sozusagen, lasst uns möglichst keine höhere Schulbildung machen, dann können wir besser Christ werden. Bloß nicht studieren oder intellektuell arbeiten, dann sind wir die besseren Christen. Das soll uns hier nicht gesagt werden, sondern es soll einfach gesagt werden, die Offenbarung Gottes, die Offenbarung des Heils hängt gerade nicht an unseren intellektuellen Fähigkeiten. Und darüber können wir froh sein. Gott kann sich genauso einem Menschen offenbaren, der weltlich gesehen dumm ist, wie einem, der Nobelpreisverdächtig ist. Denn wir lesen ja nachher, den Vater kann nur jemand erkennen. Wie lesen wir das? Also nur der Sohn kann ihn erkennen. In Vers 22, oder demjenigen, dem der Sohn es offenbart. Und das ist auch ein Geheimnis, was wir haben heute, wenn wir mit Menschen sprechen. Ihr könnt Menschen mit Engels- und Menschenzungen erklären, wie das mit dem Glauben aussieht. Wenn Gott nicht durch eure Worte den Menschen anspricht, dann geht das scheinbar an den Menschen vorbei. Und das können kluge Menschen sein. Weil eben das, was wir in der Bibel geoffenbart bekommen, das spricht nicht nur den Verstand an, sondern es spricht das Herzen, den Willen, den Kern des Menschen, der Persönlichkeit an. Und da sind wir auf Gott, auf Jesus angewiesen. Sonst können wir keinen Zugang zu Gott bekommen. Das ist nicht nur eine Frage der Logik und des Verstandes. Und dann wendet er sich den Jüngern zu und sagt, glückselig, denkt daran, was ihr jetzt bekommt. Und tatsächlich müssen wir sagen, ich möchte nicht mit einem Mose tauschen, trotz all dem, was er mit Gott erlebt hat. Nicht mit einem Elia oder mit einem Jesaja tauschen. Zwar haben die besondere Erlebnisse mit Gott, aber das, was wir kennengelernt haben und wissen, dadurch, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, ist ja viel mehr. Das ist das, was, wie hier steht, die Propheten und Könige des Alten Testaments zu sehen gewünscht haben. Den hat Gott verheißen. Er wird einmal seinen Messias sehen. Er wird einmal das Problem der Sünde lösen. Und jetzt haben sie es gesehen und wir wissen davon, durch die vier Evangelien, durch die Briefe des Neuen Testaments, durch die Apostelgeschichte, wissen wir von der Erfüllung dieser Prophetie, die Gott gegeben hat. Und das ist auch etwas, wo wir Gott darüber dankbar sein können. Und hier wird das Wirken Jesu in die richtigen Prioritäten eingesetzt. Also zuerst einmal seid dankbar dafür, dass euer Name im Himmel steht. Seid dankbar dafür, dass ihr von Jesus Christus wisst, den Jesus gesandt hat. Das ist viel, viel mehr als irgendwelche Wunder, die man erlebt. Die sind auch gut, aber die sind zweitrangig. Und das versucht er hier seinen Jüngern weiterzugeben. Also wir haben hoffentlich so ein paar Dinge gesehen. Auch heute ist die Zeit dringend, Jesus wird bald wiederkommen, ich werde hier kein Datum nennen, ich bin ja kein Zeuge Jehovas oder sowas, ne? Aber ich denke, Jesus wird bald wiederkommen, er hat das verheißen und immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass Jesus bald wiederkommen wird. Deshalb lasst uns die Zeit nutzen, die wir hier auf der Erde haben, Jesu Auftrag auszuführen, zu Menschen zu gehen, Menschen zu Umkehr zu rufen. Lasst uns nicht so stark uns belasten mit irgendwelchen Dingen, die uns davon abhalten können. Lasst uns auch nicht zu wählerisch sein bei dem, wie wir leben und was wir haben und bekommen, sondern uns mit dem begnügen, was Gott uns gibt, wo auch Geschwister uns weiter weiterhelfen von dem, was sie uns geben. Lass uns auch nicht mit Nebensächlichkeiten auftun, mit überflüssiger Freundlichkeit, die hier erwähnt wird, oder eben damit, dass wir versuchen, Leuten das Evangelium aufzudrängen, die es doch nicht hören wollen, sondern zu denen gehen, die Gott vorbereitet hat. Und dann aber darauf sehen, dass wenn Gott Wundertaten wirkt, das ist schön, und wenn er keine Wundertaten wirkt, das Wichtigste ist die Befreiung von Sünde im Leben der Menschen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir in diesen 12 Jüngern und auch in den 70 Jüngern ein Vorbild haben. Vielen Dank, dass du uns heute gebrauchen willst, dass du, der weit ohne uns auskäme, der einfach mit Stimmen vom Himmel reden könnte oder durch Träume, Visionen oder sonst irgendwas, dass du uns gebrauchen willst, dass du uns als Boten hier auf der Erde für würdig hältst. Und wir möchten dich bitten, dass wir erkennen, wo unser Auftrag ist, der Auftrag von jedem von uns, wo wir die Möglichkeit haben, andere Menschen, die du vorbereitet hast, so wie die Ernte, die du vorbereitet hast, die bereit sind, dass wir ihnen etwas von dem weitergeben, was wir erkannt haben, und sie zum Glauben finden. Wir möchten dich bitten, dass noch zahlreiche Menschen Vergebung der Sünden erfahren, bevor du wiederkommst. Wir möchten dich bitten, dass die Menschen auch deine Vollmacht erkennen, deine Größe und deine Herrlichkeit erkennen, dass du dich ihnen offenbarst durch unsere Worte und auch direkt. Wir möchten dich bitten, dass dein Reich Gottes bald anbricht, auch hier auf Erden, dass du bald kommst und die Menschen befreist von Unterdrückung, von Sünde, von Leid und Krankheit, von Geschrei und von Perspektivlosigkeit. Vielen Dank dafür, dass du uns das verheißen hast und dass du auch bei uns sein willst in der kommenden Nacht, uns Ruhe und Stärke geben willst für alle Herausforderungen des morgigen Tages. Amen.